Der Pastor, irgendeiner, werden wir jetzt keinen Namen nennen, hält Gemeindeunterricht, kennt ihr das? Wo so die 12- bis 14-Jährigen im Wort Gottes unterwiesen werden und dann kommt die Einsegnung, so ein Pardon zur Konfirmation haben wir halt übernommen, Baptisten. Und dann stellt der Pastor die Frage, wann sind Adam und Eva aus dem Paradies hinausgeschoben worden? Die gucken sich erstmal alle an, die Kinder. Und der etwas vorlaute Hannes meldet sich. Und er sagt, Mitte September. Warum denn Mitte September? Ja, dann sind die Äpfel reif. Ich lese einen Teil des Predigttextes, zunächst Markus 3, 20 und 21. Jesus ging nach Hause und wieder strömte die Volksmenge zusammen, sodass noch nicht einmal Platz genug war, um etwas zu essen. Als seine Verwandten davon hörten, machten sie sich auf, um ihn daran zu hindern, weiter aufzutreten, denn sie sagten, er ist verrückt. Spontan dachte ich, was drückt dieses Foto aus? Hat einer eine Vorstellung von diesem Foto? Bucklige Verwandtschaft. Mensch, nochmal, auch Jesus hatte eine bucklige Verwandtschaft. Also nicht nur wir. Und was heißt heute und hatte, er hat sie immer noch. Die bucklige Verwandtschaft. Mit den Fragen an den Text, warum steht dieser Text in der Bibel? Warum, Markus, hast du dieses Ereignis aufgeschrieben? Was ist denn so wichtig daran, dass die Verwandten, die Mutter und seine Geschwister, Jesus für verrückt erklärten? Und was, bitteschön, hat diese Auseinandersetzung damals in Israel mit uns zu tun heute? Ich suche nach Antworten und dabei hilft es, den Gedankengang zu beachten, den Markus hier entwickelt. In den Versen 1 bis 6 wird uns gesagt, dass Jesus die kranke Hand eines Menschen heilt. Diese Hand war nicht gebrochen. Sie war auch nicht beim Brotschneiden irgendwie geschnitten, so im Finger. Denn in Israel wurde das Brot nicht geschnitten, das war eine Todsünde. Das Brot wurde gebrochen und nicht geschnitten. Also er hatte keine tiefe Fleischwunde irgendwoher. Seine Hand, so heißt es eigentlich, war ganz abgestorben. Und Menge übersetzt hier sehr treffend, es war ein verdorrter Arm. Ein verdorrter Arm, also nichts gebrochen, nichts geschnitten oder irgendwas. Nein, es war ein verdorrter Arm. Da war nichts mehr los. Alles nur noch braun. Boah. Und die Pharisäer waren ja auch da. Sie lauern ihm auf. Sie lassen ihn nicht aus den Augen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Menschen da drumherum, die Gottesdienstbesucher, schon Wetten abgeschlossen haben. Heilt er oder heilt er nicht? Und dann platzt Jesus der Kragen. Zornig blickte Jesus in die Runde und voll Trauer darüber, dass sie so herzlos waren. Boah, gefällt uns dieser Jesus? Das erste Mal, dass ich ein Jesusbild gesehen habe, war in Brasilien. Einen lächelnden Jesus, den kennen wir ja gar nicht. In der Kirche, riesengroß, katholische Kirche, einen lächelnden Jesus. Und hier einen zornigen Jesus. Zornig blickte Jesus in die Runde. Der hat keinen ausgelassen. Der hat richtig einen Panoramablick gehabt. Und voll Trauer darüber, dass sie so herzlos waren. Jesus war zornig darüber, was die Menschen bewegten. Jesus hat das Sabbatgebot über Schritten und das war ein ganz schweres Vergehen. Die Pharisäer fassten den Beschluss, diesen Jesus töten wir. Damals schon religiöser Fanatismus, ist nichts Neues heute, gab es damals auch schon. Diesen Jesus, der am Sabbat eine kranke Hand, eine verdorrte Hand heilt, wieder mit Leben erfüllt, den müssen wir beiseite schaffen. Die Menschen von der Straße sind beeindruckt, was sie dort gesehen haben. Da wagt einer, die Tradition in Frage zu stellen. Das ist immer gefährlich, nicht? Das haben wir noch nie so gemacht. Die letzten Worte einer sterbenden Gemeinde. Das haben wir noch nie so gemacht. Und jetzt kommt dort einer und stellt die Tradition, die Jahrtausende alte Tradition, auf einmal in Frage. Sie diskutieren nicht über falsch oder richtig, was ja so sehr schnell aufkommen kann. Denkt an den 24. September. Für sie zählt nur, Jesus hat einen Menschen geheilt. Kennen wir doch. Hauptsache gesund, nicht? Hauptsache gesund. Und dieser Satz ist schon wichtig. Und es strömen Menschen zu Jesus, um gesund zu werden. Jeder kommt dort mit seinen Gebrechen, körperlich, seelisch, geistlich oder auch geistig. Jeder kommt mit seinem Gebrechen und will geheilt werden. Und die Begeisterung der Menschen wird stärker und stärker. Und sehr oft stand Jesus zwischen den Fronten. Begeisterte Menschen auf der einen und feindliche Besserwisser auf der anderen Seite. Ist ja schlimm, wenn man in diese Zerreißspanne hineinkommt. Auf der einen Seite Begeisterung und dann die Besserwisser. Ja, aber. Und wir haben uns schon so dran gewöhnt, in unseren Diskussionen und Argumentationen immer erst das Gute zu sagen und dann kommt das Aber. Und das Aber ist ein Mottek, wie man in Deutschland, in Norddeutschland sagt. Ein schwerer Vorschlaghammer, dieses Aber. Ja, aber. Und jetzt stellt sich die Frage an Markus hier, kann es sein, dass Fans und Gegner zu viel für Jesus wurden? Er war ja auch ein Mensch. Er war ein wahrer Mensch. Und er hat Gefühle gezeigt. Und er hat auch kundgetan, wenn die Menschen ihm überdrüssig wurden. Das steht alles in den Evangelien drin. Wir müssen also vorsichtig sein, unsere Tradition, die wir von Jesus haben, als die einzig wahre Tradition darzustellen. Wir müssen den ganzen Jesus kennenlernen. Und dann besteigt er mit 12 ausgesuchten Männern einen Berg. Jesus musste abschalten, so nach dem Motto, in der Ruhe liegt die Kraft. Ruhe ist in der Bibel ein wichtiger Begriff. Ohne Hektik erwählt er 12 Männer aus, die ihn begleiten werden. Sie werden Verkündiger und erhalten Vollmacht über Dämonen. Die Jünger ziehen los und Jesus geht nach Haus zur Familie. Und viele Menschen latschen hinter ihm her. Die Lage ist so extrem, dass Jesus nicht Platz nehmen kann, um ein Fischsemmel zu essen. Geschweige Schüssel Fischsuppe. Und seiner Familie geht das Ganze ganz schön auf die Nerven. Maria denkt hier in dieser Situation, wie eine Mutter nur denken kann, mein Bub bekommt nicht genug zu essen. Das ist ihre Sorge. Mein Bub bekommt zu wenig zu essen. Sie weiß nicht, wie sie ihren Jungen von den Fans schützen kann. Und dann kommt jemand auf die Idee, fixieren, Zwangsjacke. Die bucklige Verwandtschaft behauptet, er ist verrückt. Er ist verrückt, wie Berger Nord das hier so übersetzt. Und warum behaupten die Verwandten, unser Junge ist verrückt? Ist ja auch so eine Frage, der wir nachgehen müssen. Und meine Deutung, er begreift nicht, also aus der Sicht der Verwandtschaft, der Mutter und seiner Brüder und Schwestern, er begreift nicht, worauf er sich da jetzt eingelassen hat. Warum er sich in diese Zerreißprobe begibt, Begeisterung auf der einen Seite und Menschen, die ihn abgelehnt haben, die ihn verfolgt haben, die ihn töten wollten. Und darum erklären sie ihn für krank. Ehrlich gesagt, ich kann seine Familie verstehen. Sie machen sich ernsthaft Sorgen um den Sohn, um den Bruder, denn die religiöse Obrigkeit will ihn ja beiseite schaffen. Die haben sich sogar mit den Schergen Herodes zusammengetan, um einen Plan herauszufinden, wie können wir ihn beiseite schaffen. Und deshalb stellt die Familie ihm ein Zeugnis aus, unzurechnungsfähig. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie damit das Todesurteil auf diese Weise abwenden wollen. Bei uns gibt es den Paragraph 51, kennt ihr den? Nee? Ein ganz wichtiger Paragraph. Wenn du Paragraph 51 zugesprochen bekommst, hast du keine Verantwortung mehr. Balla, balla. Verrückt, wie hier in dem Text steht. Das ist eine Schutzmaßnahme. Hören wir ja immer wieder, wenn so Reportagen über Gerichtsverhandlungen sind. Der war nicht verantwortlich. Der hatte Paragraph 51. Den können wir nicht zur Rechenschaft ziehen. Er kommt in eine Klinik. Besserungsanstalt, sagte man dazu früher. Und wer den Paragraph 51 bekommt, ist relativ frei. Der kann tun und lassen, was er will. Doch Jesus, die Menschen und die Schriftgelehrten überhören die Behauptung der Familie. Die gehen gar nicht darauf ein. Die Diskussion geht uneingeschränkt weiter, und zwar heftig. Die Frommen sind von Jesus nicht begeistert. Sie behaupten, Jesus treibt die bösen Geister durch Beelzebub, den höchsten der bösen Geister, aus. Boah, eine harte Sache, nicht? Sie stellen ihn mit dem Teufel gleich. Und Jesus widerspricht ihnen. Und jetzt kommt der Predigttext. Jesu Mutter und seine wollten zu ihm. Sie blieben vor dem Haus stehen und schickten jemand hinein, ihn zu rufen. Er saß drinnen im Kreise vieler Zuhörer und man sagte ihm, deine Mutter und deine Geschwister sind da, sie stehen draußen und wollen zu dir. Doch er erwiderte, wer ist denn das, meine Mutter und meine Geschwister? Und dann wieder der Panoramablick von Jesus. Er blickte um sich auf die, welche um ihn herum saßen und sagte, das ist meine Mutter, das sind meine Geschwister, denn jeder, der den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter. Menschen besetzen das Haus der Familie Jesu, denn darin spielte sich das ganze Jahr ab. Und wie eine Mauer stehen sie Schulter an Schulter um Jesus. Die Familie hat gar keine Möglichkeit, ihren Jungen dort herauszuholen. Und sie versuchen es dann, was wir früher in der Jugend auch immer wieder gespielt haben, mit der stillen Post. Kennt ihr das? Da sagt man einem was ins Ohr und dann geht es weiter. Und so war das ja auch. Sie kamen ja nicht an Jesus ran. Und dann sagten sie einem hier ins Ohr, hey, deine Mutter und deine Geschwister wollen dich sprechen. Und da kam nichts Schräges bei raus, sondern die stille Post ging wortwörtlich so weiter. Mich erinnert dieser Text an den 12-jährigen Jesus im Tempel. Das war der jung, 12-jährig, intelligent, Abiturzeugnis 0,8, sitzt er da mit 12 Jahren unter den Theologen, unter den Pharisäern und diskutiert mit klugen Professoren im Tempel. Diese staunten über die theologische Sachkenntnis und persönliche Reife, die aus den Worten Jesu herüberkam. Da hat sich etwas in unserer Gesellschaft eigentlich degeneriert. Wenn ich so hineinschaue ins 19. Jahrhundert und 17. Jahrhundert, dann war ein 17-Jähriger schon Schulmeister. Da fängt heute noch nicht mal einer an, Pädagogik zu studieren. Frühreif waren die Menschen früher. So wie Jesus. Sie waren erstaunt über die Reife, die dieser junge Mann an den Tag legte. Und seine Eltern, die Geschichte kennen wir, wussten nicht, wo ihr Junge war. Sie machen sich Sorgen und suchten ihn. Verständlich, oder? Ist doch klar. Es fällt ein Schreck ins Herz und dann in die Hose. Wir waren mit einer Familie in Urlaub da in Spanien irgendwo und dann gingen wir über den Markt und auf einmal, wir waren noch kinderlos, aber die anderen hatten zwei Kinder, zwei Mädchen und einmal war die Tochter verschwunden. In Spanien auf dem marokkanischen Markt. Boah, da rutschte aber das Herz in die Hosentasche. Wir haben sie wiedergefunden. Und die Eltern Maria und Josef haben sich auch Sorgen gemacht. Und sie sind, wie man das ja so oft macht, wenn man etwas verloren hat, man geht immer an den Ausgangspunkt zurück. Und dann nochmal den Weg, wo habe ich das jetzt verloren? Und sie fanden ihn schließlich im Tempel und dann stellen sie ihn zur Rede. Und Jesus antwortet wieder mit einem Motek, mit einem Vorschlaghammer. Wisst ihr nicht, dass ich im Hause meines Vaters sein muss? Boah, neunmal klug, nicht? Neunmal klug. Josef kratzt sich den Kopf. Was soll das denn? Auf dem Bau war er tauglich. Da hat er die Balken hochgetan, hat alles schön verzurrt und mit Nägeln zusammengehauen. Aber jetzt? Wisst ihr nicht, dass ich im Hause meines Vaters sein muss? Mensch, du gehörst nach Nazareth, in mein Haus, denkt Josef. Und nach dieser Granate, die er auf seine Eltern losgelassen hat, geht Jesus mit ihnen nach Nazareth. Und hier im Predigttext verhält sich Jesus ähnlich wie damals im Tempel. Er hört das sorgenvolle Nachfragen seiner Familie. Das wischt er nicht einfach beiseite. Und er antwortet, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Wieder so ein Schlag wie damals als 12-Jähriger im Tempel. Und er sieht auf die Menschen, die um ihn herum saßen und sagt, hier sind meine Mutter, meine Brüder. Wer das tut, was Gott will, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Merken wir? Seine Antwort geht über die gestellte Frage hinaus. Und noch etwas. Beide Antworten sind nicht gegen seine Familie gerichtet. Es sind Botschaften an die Menschen damals und auch Botschaften an uns, an dich und an mich. Das Evangelium dieses Textes, also die frohe Botschaft dieses Textes lautet, wir sind Jesu Brüder, wir sind Jesu Schwestern. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht herrlich? Er ist nicht unser Vorgesetzter. Nicht unser Kontrolleur, nicht unser Feind, nicht unser Verkäufer, nicht unser Diener, nicht unser Boss, sondern er ist uns auch wie unser Bruder. Jesus und wir sind eine Familie. Ist doch wunderbar. Und wer sich auf diese Botschaft einlässt und folgt Jesus, der darf sicher sein, ich gehöre zur Familie Gottes. Die Gemeinde, die sich hier in der Kreuzkirche versammelt und zu Hause ist, ist eine einladende Gemeinde. 6. Oktober, klang ja vorhin schon an. Es ist eine einladende Gemeinde. Auch wenn wir uns vielleicht manchmal nicht so fühlen. Ich hatte auch Phasen in meiner Kindheit. Heieiei, da wäre ich am liebsten ausgewandert. Und habe noch ein paar Mal unternommen. Bin natürlich nachher wieder reumütig zurückgekommen, aber manchmal fühlte ich mich nicht wohl in der Familie. Tragen wir eine Bitte vor Gott, dürfen wir sicher sein, unser himmlischer Vater hört sie bestimmt. In meiner täglichen Bibellese habe ich vor einer Folienwoche einen Text gefunden, den habe ich schon, ich weiß nicht, wie viel Mal ich die Bibel durchgelesen habe und wie viel Mal ich den Jesaja schon durchgelesen habe, aber dieser Text knallte mir so um die Ohren und ermutigte mich, und ich will euch auch ermutigen mit diesem Text aus Jesaja 62, 6. Die ihr den Herrn erinnern sollt, gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe, bis er. Ist das nicht herrlich? Es gibt Einschränkungen, natürlich. Jesus sagt auch, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden. Oder bei Abraham sehen wir auch eine Einschränkung. Er hat ja mit Gott gehandelt, dass da Sodom und Gomorra nichts passiert. 150, 10. Und dann kann man sich ja auch fragen, warum hat Abraham nicht weitergebetet? Aha, wenn wir in den Text hineinschauen, beendet Gott diesen Kuhhandel. Er sagt, jetzt ist Schluss. Und wenn ihr Mose lest, dann hört ihr auch ab und zu mal, wie er Gott in den Ohren liegt. Ach, er kann nicht mehr. Und dann sagt Gott zu ihm, hör auf mit deinem Geplärr. Und vor Jesaja habe ich Jeremia gelesen, und es steht einige Male, was das Gebet betrifft, bete nicht für dieses Volk. Und da müssen wir die Waage finden. Wir dürfen Gott immer wieder erinnern. Wir dürfen ihm keine Ruhe lassen. Aber er ist es, der unser Bitten, Fürbitte für uns selbst oder für andere einen Schlusspunkt stellt. Und ich plappern wie die Heiden. Gott erlaubt es uns, ihn zu bestürmen. In den Gebetswochen, Allianz, ökumenische Weltgebetstag der Frauen, macht ihr ja auch mit. Da verbinden wir uns. Da verbinden wir uns mit Christen aus anderen Konfessionen, die einen anderen Vornamen tragen. Nicht Baptisten, sondern Lutheraner oder Reformiert oder katholisch oder FEG. Und in der Familie ist es doch so, Kinder sind nicht alle gleich. Wir haben 4. Jedes ist anders, aber jedes gehört dazu. Glaubst du das? Dann gehört es sich doch, jeden Glaubenden mit Hochachtung zu begegnen. Jeden. Nicht über den Stab brechen. Heute Morgen waren wir unterwegs, oder kommt ja, habe ich ja schon ein paar Mal zitiert, um 8 Uhr aus der katholischen Welt, eine halbe Stunde. Und wisst ihr, was die für Thema hatten? Die Zeugen Jehovas. Ich sage, hui. Das ist die einzige Konfession, die Adolf Hitler die Stirn geboten hat. Schon die kleinen Kinder, die 10-Jährigen, die 9-Jährigen, konnten und wurden nicht umgedreht durch Nazi-Deutschland. Sie wurden verfolgt. Das ist die einzige. Ich erzähle nicht, was im Baptismus geschehen ist im Dritten Reich. Schon hart, nicht? Und wenn ich mit den Nachbarn über Zeugen Jehovas gesprochen habe, da habe ich nur Hochachtung von den Lutheranern oben in Norddeutschland gehört. Über ihre Ernsthaftigkeit. Hören wir auf, Stäbe über andere zu brechen. Römer 12, Vers 10. Da sagt Paulus, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Da können wir nicht schnell genug sein, ne? Da sind wir immer die Letzten. Aber da dürfen wir mal die Ersten sein. Da dürfen wir nach vorne rennen. Da dürfen wir stark sein. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Jetzt will ich aber. Wir wissen nicht, wie es weitergeht, nachdem Jesus gesagt hat, das ist meine Mutter, das sind meine Geschwister. Denn jeder, der den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Markus erzählt es nicht. Schluss, basta, aus. Ende. Kann es sein, nachdem Jesus seine bucklige Verwandtschaft wieder eingenordet hat, sich seiner Familie zuwendet, wie damals als 12-Jähriger im Tempel? Für uns bleibt die frohe Botschaft, Wir sind Jesu Geschwister und Gott ist unser Vater. Diese Tatsache hat Menschen zu allen Zeiten Mut gemacht und Frauen und Männer in schwierigen Umständen Kraft gegeben. Wir dürfen mit ihm reden, wie mit einem guten Freund, wie mit einem Verwandten. Wie in einer Familie können wir uns unsere Zugehörigkeit nicht erarbeiten. Wir werden ja hineingeboren. Wir können es auch nicht verdienen, sondern wir können nur sagen, ich freue mich, dass ich dazugehöre. Wer freut sich? Ich freue mich. Amen.